eskaliert der Kaschmir-Konflikt zwischen den Erzfeinden Pakistan und Indien, zwei Atommächten. Im April sterben Dutzende Touristen bei einem islamistischen Terroranschlag im indischen Teil der Kaschmir-Region. Indien hat diese Woche mit Vergeltungsschlägen reagiert gegen den Erzfeind Pakistan. Eine Situation, die zu eskalieren droht. Peter Hornung aus dem ARD-Studio Neu-Delhi sortiert mit uns, was da gerade passiert und erzählt, warum Kaschmir so hart umkämpft ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Das hier ist die Folge für Freitag, den 9. Mai, die ihr ausnahmsweise schon am Vorabend hört, weil die Lage in Indien und Pakistan sich gerade so schnell ändern kann. Hallo Peter.
Hallo, grüß dich Viktoria.
Peter, du hast uns ein sehr eindrückliches Video mitgebracht. Das wurde Ende April aufgenommen.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ja, wir sind in der Kaschmir-Region im Nordwesten von Indien, in einer typischen Urlaubsregion im Hochgebirge. Wir sind im Wald und da auf einer Bergwiese. Da ist ein Mann, der hat einen blauen Helm an und der hängt an einer Zipline. Das Video fängt an, er dreht sich selber, offenbar mit so einem Handystick und lacht die ganze Zeit in die Kamera und hinter ihm sieht man so eine Bergwiese und da sind hunderte Leute. Man sieht, da ist ein Haufen los, die laufen da hin und her und er fährt die Zipline runter und denkt, ja, das ist ja irgendwie ganz schön da und das ein paar hundert Meter, so 400 Meter oder so, die er runter rauscht und lacht und lacht. Und wenn man genau hinschaut, und ich habe es gerade mal noch mal groß vor mir, sieht man plötzlich die Menschen rennen im Hintergrund und man sieht auch, welche fallen und man sieht auch, wie jemand schießt. Und man sieht im Prinzip, da passiert gerade ein Terroranschlag. Und dann läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter.
Also das heißt, das ist ganz zufällig gefilmt. Dieser Mann auf dieser Zipline, also auf diesem Seil, an dem man sich so lang rutschen lassen kann, merkt er das an irgendeinem Punkt, was da unter ihm passiert, oder merkt er das gar nicht?
Ganz im letzten Moment sieht man, wie plötzlich ihm so dieses Lächeln zu gefrieren scheint. Der wird es wahrscheinlich auch erst, als er unten war, hat er dann gesehen, da ist was. Und da hat er sich in Sicherheit gebracht und später erst dieses Video angeschaut und gesehen, oh Gott, ich habe ja diesen ganzen Anschlag gefilmt, ja.
Also, da fangen Menschen an zu rennen, da fallen Schüsse und es gab einen Anschlag. Was ist da genau passiert am 22. April?
Bei einem Angriff auf Touristen in der Region Kaschmir sind mindestens 20 Menschen getötet worden, viele andere wurden verletzt. Kaschmir wird weitgehend von Indien kontrolliert. Der Anschlag ereignete sich in einem beliebten Ausflugsgebiet in der Nähe der Stadt Pahalgam.
Ja, da sind Attentäter, Terroristen offenbar, auf diese Bergwiese in der Nähe eines Ortes, Pahalgam heißt der, das ist ein Urlaubsort in der indischen Region Jammu und Kaschmir, sind auf diese Wiese gelaufen, hatten Waffen dabei und haben angefangen, auf Menschen zu schießen, haben angefangen, auf Touristen zu schießen. Und es gab 26 Tote, 24 indische Touristen, also Inlandstouristen, ein Nepalese und ein Ponyführer aus der Region sind erschossen worden da. Und das war dieser Terroranschlag.
Peter, wir sprechen am Donnerstagvormittag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat Indien mehrere Luftschläge auf Pakistan ausgeführt. Laut indischer Regierung waren das Präzisionsschläge gegen terroristische Infrastruktur in Pakistan. Das hängt direkt zusammen mit dem Anschlag vom 22. April, oder?
Das war ja bei uns schon um eins, Viertel nach eins und ich war tatsächlich noch wach, ich konnte nicht schlafen. Und dann habe ich halt da irgendwie, bin ich durch meine Flightradar-App und so und plötzlich habe ich gesehen, dass sich der Luftraum über Pakistan leert und dass selbst Passagierflüge plötzlich zurückfliegen, ja. Es war alles leer und dann hat es irgendwie 20, 30 Minuten gedauert und dann kamen die ersten Meldungen über Einschläge. Und die Inder haben auch klar gesagt, was sie da getroffen haben. Sie haben Videos gezeigt, sie haben Bilder gezeigt, sie haben beschrieben, was da passiert an diesen Orten. Und sie sagen eben, es sind Terrorcamps gewesen, Ausbildungszentren, das legen sie relativ klar dar. Es ist eine Brutstätte für die Radikalisierung von Studenten gewesen, die da zum bewaffneten Dschihad motiviert wurden. Da habe der pakistanische Geheimdienst auch die Täter der Terroranschläge von Mumbai 2008 ausgebildet. Das heißt, das ist etwas, was man schon sehr lange im Visier hatte. Interessant ist es, die Pakistaner haben Journalisten hingeführt dorthin und haben sie ihnen gezeigt und haben gesagt, guckt mal, hier alles Zivilverwaltungsgebäude, hier ist eine Moschee, hier sind Wohnhäuser und so. Und die sagen ganz einfach, das war das nicht, was die Inder behaupten.
Also dann anscheinend doch kein so gezielter Schlag gegen terroristische Ziele. Zumindest sagt es Pakistan. Die sagen, ja, es sind 26 Zivilisten getötet worden und 26 weitere verletzt. Inwiefern lässt sich das überhaupt überprüfen, was die beiden Seiten gerade sagen?
Das lässt sich natürlich schwer überprüfen. Ich habe die Bilder gesehen von dieser Einrichtung, also auch die Videos, die gedreht wurden von Journalisten bei diesem Besuch. Und ja, wenn man den Hintergrund nicht kennt, dann könnte man den Pakistanern glauben. Allerdings, die Inder legen das sehr detailliert dar, was da passiert sein soll. Und die sagen, ja, das sieht jetzt aus wie zivile Einrichtungen, aber in Wirklichkeit sind es die nicht. Also es hat schon eine gewisse Überzeugungskraft, was die Inder jetzt vorlegen zu diesen Terrorcamps, die sie angeblich attackiert haben. Und obwohl die Inder sagen, das seien Terrorcamps und sie haben nicht das pakistanische Militär angegriffen, sagen die Pakistaner, wir haben jetzt das Recht zur Gegenwehr. Wir haben jetzt das Recht, einen Gegenschlag auszuüben, weil das war ein Angriff auf Pakistan, das war ein Angriff auf unser Land und wir werden uns wehren. Ich kann nicht erkennen, dass die Pakistaner da tatsächlich noch gestoppt werden können. Das heißt, es kann jetzt gerade so weitergehen.
Okay, also die jüngsten Angriffe, die konzentrieren sich auf Grenzregionen zwischen Indien und Pakistan, insbesondere Kaschmir, wo ja schon dieser Terroranschlag passiert ist im April. Lass uns deswegen nochmal zusammen auf die Karte schauen. Warum ist die Lage von Kaschmir so entscheidend?
Also wenn wir so den indischen Subkontinent vor uns haben, das ist ja quasi so ein stehendes Dreieck, dann sind wir links oben im Nordwesten, ganz im Nordwesten von Indien. Wir sind in der Region Kaschmir, genauer gesagt sind wir in Jammu und Kaschmir, so heißt dieses Gebiet auf indischer Seite. Das ist ein sogenanntes Unionsterritorium und das grenzt an der einen Seite an Pakistan und an der anderen Seite so im Norden an China.
Die Kaschmir-Region ist also ein geteiltes Gebiet. Indien kontrolliert einen Teil, Pakistan kontrolliert einen Teil. Und dieser Anschlag im April, der ist im indischen Teil passiert. Warum ist diese Kaschmir-Region denn überhaupt so umkämpft?
Das sind viele Gründe. Also erstens mal ist es eine historisch wichtige Region. Das ist eine Region mit vielen auch Gedenkstätten, Tempeln, Moscheen, die für das eine beziehungsweise das andere Land wichtig sind. Es ist die einzige mehrheitlich muslimische Region in Indien. Indien hat hunderte Millionen Muslime, 250 Millionen, um es genau zu sagen, ungefähr. Aber die sind nirgends in der Mehrheit in Bundesstaaten oder Territorien, nur in Kaschmir. Wenn man Kaschmir insgesamt betrachtet, dann sind es ungefähr so 65-70%. Das heißt, deshalb ist diese Region so besonders und deshalb hatte die auch diesen besonderen Status. Es ist eine Region mit vielen Ressourcen, Wasser zum Beispiel, also Wasserkraft dann auch. Es ist eine Region mit vielen Rohstoffen, es ist eine touristisch interessante Region und das Ganze ist eben auch aufgeladen durch einen Konflikt, der schon viele Jahrzehnte geht. Und deshalb wollen beide dieses Kaschmir. Eine Region, die ohnehin viel Unruhe gesehen hat, schon lange. Das heißt, es gibt da viele Sicherheitskräfte, viel Polizei, viel Militär.
Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Region, die eben touristisch total schön ist. Und gerade in den letzten Jahren hat die indische Regierung gesagt, Touristen kommt. Das war eigentlich auch an Touristen aus dem Ausland gerichtet. Aber vor allem an Inlandstouristen sind Millionen Inderinnen und Inder sind aus dem ganzen Land nach Kaschmir gereist, weil es eben so besonders ist, weil es günstige Hotels gibt, günstige Flüge, es eine tolle Landschaft ist. Und die sind jetzt gezielt angegriffen worden. Und da sieht man eben, wie perfide dieser Terroranschlag auch war.
Was weiß man denn darüber, wer diesen Anschlag auf indische Touristen vor 3 Wochen verübt hat?
Also es gibt eine Gruppe, die heißt The Resistance Front. Die hat sich auf einem Telegram-Kanal bekannt. Diese Gruppierung kannte man schon, es ist aber eigentlich eine kleinere Gruppe, die hat 2019 schon mal einen Anschlag verübt auf indisches Militär und auf Sicherheitskräfte, auch mal gezielte Tötungen vorgenommen, von einem Journalisten zum Beispiel. Sie sind aber noch nie eben gegen Touristen vorgegangen, das war neu. Diese Gruppe ist eine Gruppe, die auch von indischer Seite als islamistisch bezeichnet wird. Und wenn man mal auf diesen Anschlag schaut vom 22. April, dann sieht man eben, was die Inder damit meinen. Denn der ist vollkommen brutal ausgeführt worden. Die sind auf diese Bergwiese gekommen mit Waffen. Auch offenbar mit automatischen Waffen. Die haben nicht einfach alle Leute sofort erschossen, sondern die haben die gepackt und gefragt, bist du Muslim? Bist du Hindu? Und wenn jemand gesagt hat, ich bin Hindu, dann wurde er erschossen. Wer nichts gesagt hat, die haben die Persos gecheckt. Die haben teilweise, gibt es Schilderungen von Zeugen, von Überlebenden, die haben die Menschen das islamische Glaubensbekenntnis sprechen lassen. Und wer das nicht kannte, nicht konnte, der ist erschossen worden. Und ein Hindu zum Beispiel, der hat überlebt, weil er es konnte. Also er konnte so tun, als sei er Muslim. Und was besonders brutal war, sie haben bei zahlreichen der Männer, die sie erschossen haben, die Hosen runtergezogen, um zu schauen, ob die beschnitten sind. Und wenn sie nicht beschnitten waren, also keine Muslime offenbar und Hindus offenbar, dann sind sie erschossen worden. Das ist ein Vorgehen, das erinnert mich eher an den Islamischen Staat, an diese Terrorgruppe, diese Brutalität auch und auch genau der Blick auf Religion. Und das ist etwas, was, glaube ich, Indien ins Mark getroffen hat. Und wenn man verstehen will, auch den ganzen Konflikt, die ganze Eskalation seither bis heute, dann muss man, glaube ich, immer wieder schauen, wie dieser Anschlag ausgeführt wurde, wer das Ziel war und wie die Menschen umgebracht wurden.
Und was will diese Gruppe The Resistance Front erreichen?
Man kann eigentlich aus dem, was passiert ist, herauslesen, was sie erreichen will. Sie will Unfrieden stiften, sie will Hass stiften. Es ging ja auch darum, Hindus zu töten, nicht Muslime, Hindus eben in einer so sensiblen Region wie dem indischen Teil von Kaschmir. Das heißt, es geht darum, sozusagen die Entwicklung Kaschmirs, die Demokratisierung, das friedliche Miteinander in Kaschmir zu stören und da ganz einfach ein Zeichen zu setzen. Und das haben sie tatsächlich mit diesem Anschlag leider getan.
Trotzdem, die indische Regierung hat nach dem Anschlag den pakistanischen Geheimdienst beschuldigt, auch dahinter zu stecken. Warum vermutet Indien eine Beteiligung von Pakistan?
Weil sie eine Verbindung gefunden haben wollen zwischen dieser Resistance Front und dem pakistanischen Geheimdienst. Und diese Verbindung heißt Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba ist auch eine Terrorgruppe, ist eine bekanntere Terrorgruppe, weil die Anschläge in Mumbai 2008 verübt hat. Das waren Anschläge, die gingen über 2 Tage mit Geiselnahmen, mit fast 170 Toten. Das war ein nationales Trauma in Indien. Da sind damals die Attentäter mit dem Boot aus Pakistan rüber nach Mumbai gekommen. Und jetzt sagen die Inder, auch hier führt die Spur zu Lashkar-e-Taiba und Lashkar-e-Taiba, wissen wir, wird vom pakistanischen Geheimdienst gesponsert. Wir haben Beweise, es wurde mir gerade gesagt nochmal, wir haben Handys, die da eingesetzt wurden, wir haben IP-Adressen, die zu den Pakistanern führen. Also es gibt einiges, wo die Inder sagen, das beweist, dass Pakistan dahinter steht.
Und die haben einfach ein Interesse, Unruhe zu stiften in Indisch-Kaschmir, sagen die Inder. Das führt man zurück auf das Jahr 2019. 2019 wurde von der indischen Zentralregierung der Autonomiestatus von Kaschmir aufgehoben. Der sogenannte Artikel 370, das ist so ein Schlagwort. Und dieser Artikel sagte eben, Kaschmir ist eine besondere Region und deshalb hat sie eine gewisse Autonomie. Die Autonomie wurde aufgehoben, weil die Zentralregierung gesagt hat, die ist uns zu unruhig, diese Region, da gibt es viel Gewalt, Terrorismus, Steinewerfer, Demonstrationen gegen die Zentralregierung und wir müssen durchgreifen. Und dann hat man gesagt, wir regieren jetzt direkt. Und diese Aufhebung des Autonomiestatus, dagegen war Pakistan immer. Und Pakistan hat sich dann immer suggeriert als Anwalt der Muslime im indischen Teil von Kaschmir. Und auch deshalb sagt Indien, hinter solchen Anschlägen in Kaschmir steckt der pakistanische Geheimdienst und steckt die pakistanische Regierung.
Also zwischen diesen beiden Ländern, Indien und Pakistan, da besteht ein großer Konflikt und der droht ja gerade wirklich zu eskalieren. Wie ist es überhaupt zu dieser komplizierten Situation gekommen in der Kaschmir-Region?
Also da muss man im Prinzip fast 80 Jahre zurückgehen ins Jahr 1947. Damals ist Britisch-Indien aufgelöst worden, geteilt worden in Pakistan und Indien. Aber der Konflikt fing schon an, weil Kaschmir sich nämlich nicht gleich entscheiden konnte, ob es jetzt zu Pakistan möchte oder zu Indien. Es hat dann der Herrscher von Kaschmir, der Fürst, gesagt, wir wollen Indien beitreten. Und dann hat Pakistan gesagt, das erkennen wir aber nicht an und sind einmarschiert. Der damalige Herrscher hat 1947 im Herbst die Inder zu Hilfe gerufen. Und dann kam das indische Militär, die sind da mit so einer Luftbrücke nach Srinagar geflogen worden und haben gegen die pakistanische Armee, die neue pakistanische Armee, die beiden Staaten sind ja erst ein paar Monate davor entstanden, gekämpft. Und die Inder haben die Pakistaner im Prinzip sehr weit zurückgedrängt. Und im Dezember 1947 gab es ein Waffenstillstandsabkommen und der kleinere Teil von Kaschmir war dann pakistanisch kontrolliert und der weitaus größere indisch.
Also dieser Krieg war der Auslöser dafür, dass Kaschmir bis heute geteilt ist?
Es gibt eine Grenzlinie dazwischen. Ich will jetzt nicht sagen Grenze, die heißt auch gar nicht Grenze, die heißt Line of Control, also Kontrolllinie. Und das ist keine offizielle Grenze, das ist einfach da, wo man einen Konflikt mal beendet hat und man eine Waffenstillstandslinie hatte. Und eigentlich wollen die Inder ganz Kaschmir und die Pakistaner wollen auch ganz Kaschmir. Das heißt, man konnte sich gar nie auf eine Grenze einigen. Ich bin ja jetzt inzwischen schon 4 Jahre hier in Indien und ich liebe Landkarten. Und als ich das erste Mal im ARD-Studio war, stand ich vor der Landkarte hier und ich habe hier eine große, ich drehe mich gerade um zu dieser Landkarte, eine riesige Indien-Landkarte, klar. Habe da drauf geschaut und habe gedacht, oh, da links oben, das wusste ich ja noch gar nicht. Indien hat ja auch eine Grenze zu Afghanistan, das ist ja interessant. Dann habe ich geguckt, das sind vielleicht so 80 Kilometer oder so, nicht so lang. Da gibt es aber gar keinen Grenzübergang. Dann bin ich an meinen Computer gegangen, habe Google Maps aufgerufen, habe da nachgeschaut, habe auch gesehen, ja tatsächlich, da gibt es eine Grenze. Hey, das wusstest du gar nicht. Und ich bin hier ein paar Tage, wenn nicht sogar ein paar Wochen damit rumgerannt, in dem Glauben, dass es eine indisch-afghanische Grenze gibt. Aber es war nicht so. Diese Grenze gibt es gar nicht. Hier in Indien müssen per Gesetz die Karten so gezeichnet sein, wie die indische Regierung es möchte. Und die indische Regierung sagt, ganz Kaschmir gehört uns und deshalb ist ganz Kaschmir als indisch eingezeichnet bei Karten, die wir hier aufhängen, die wir hier irgendwo gekauft haben in Indien und auch bei Google Maps, weil Google dem nämlich auch folgt und wenn ich mit einer indischen IP-Adresse, also wenn ich in Indien quasi im Internet bin, dann sieht Kaschmir so aus, als sei es komplett indisch. Und wenn ich in Pakistan bin, sieht es wieder anders aus. Und wenn ich in Deutschland bin, da sehe ich dann, dass da einiges umstritten ist.
Also, da sieht man mal, wie umkämpft und umstritten diese Region Kaschmir ist. Welche Rolle spielt das unter der Regierung von dem indischen Präsidenten Narendra Modi?
das ist eine hindu-nationalistische Regierung und der wird auch immer vorgeworfen, dass sie Indien im Prinzip in einen Hindu-Staat umbauen will. Mhm. Indien ist eigentlich per Verfassung ein multiethnischer und multireligiöser Staat, wo alle Ethnien und alle Glaubensbekenntnisse, alle Religionen gleichberechtigt sind. Die Regierung von Narendra Modi, die jetzt schon über 10 Jahre an der Macht ist, baut aber dieses Land langsam um. In einen Staat, wo die Mehrheit das Sagen hat. In einen Staat, wo im Prinzip alle per Definition Hindus sind, selbst wenn sie Christen, Muslime, Sikhs oder ein anderes Bekenntnis haben. Und deshalb ist es natürlich auch für eine Region wie Kaschmir schwierig, die mehrheitlich muslimisch ist, weil sie sich da auch eben wieder im Gegensatz zur Zentralregierung sehen. Ich war in dieser Region auch schon und habe auch mit welchen gesprochen. Und die sagen, ja, wir fühlen uns auch immer wieder als Bürger zweiter Klasse, als Muslime. Weil wir natürlich spüren, dass diese Regierung in Delhi einen anderen Staat vor Augen hat, als wir eigentlich wollen. Also gerade für die muslimische Bevölkerung in Kaschmir ist es eine ganz, ganz schwierige Situation. Sie leben in einem Gesamtstaat in Indien, der hindu-nationalistisch ist, der eine andere Ausrichtung ist, wo sie im Gesamtstaat natürlich Minderheit sind. In ihrem eigenen Gebiet sind sie die Mehrheit. Gleichzeitig ist es so, dass Kaschmir ja nicht nur indisch Kaschmir ist, sondern auch einen pakistanischen Teil hat und eben, was viele nicht wissen, auch einen chinesischen Teil. Ja, das ist weit oben in den Bergen, da leben nicht viele Menschen, aber auch da oben ist die Grenze eben umstritten zwischen Indien und China. Nicht zwischen Pakistan und China, sondern zwischen Indien und China. Das heißt, dieses Gebiet Kaschmir, wenn man es genau betrachtet, ist eigentlich dreigeteilt zwischen Indien, Pakistan und China. Kaschmir gehört insgesamt zu den am meisten militarisierten Regionen der Welt. Es sind überall Checkpoints, Kontrollpunkte, es ist überall Militär, es ist überall Sonderpolizei. Es ist schon sehr, sehr militärisch.
Okay, also diese Region Kaschmir, die ist nicht nur aufgeteilt zwischen Indien und Pakistan. Auch China kontrolliert einen Teil. Auch China ist an diesem Konflikt beteiligt, der also gar nicht so regional ist, sondern global, das ist auch diese Woche wieder deutlich geworden, als wirklich die ganze Welt auf Kaschmir geschaut hat nach dem militärischen Gegenschlag. Welche Rolle spielt die Großmacht China in diesem aktuellen Kaschmir-Konflikt?
Die pakistanische Regierung würde China gern zur Vermittlung heranziehen. Und da sagen die Inder, das könnt ihr nicht ernst meinen. Die sind Konfliktpartei. Die haben Interessen in dieser Region. Die wollen ja selber von uns Land. Und außerdem unterstützt euch China. Also China ist quasi die Macht, die auch hinter Pakistan steht. Also die Inder sagen, wir sehen das eben alleine schon daran, dass Terroristen chinesische Handys haben, wenn die aus Pakistan nach Indisch-Kaschmir so langsam reinkommen. Ja? Wenn wir beobachten können, da ist jemand, da lockt sich ein Telefon ein, da kann man sehen, was für ein Produkt das ist, ein chinesisches Handy. Und ganz viel auch chinesische Militärtechnik zum Beispiel. Früher haben die Pakistaner viel aus den USA bekommen, inzwischen ist es so, die kriegen das meiste aus China. Das heißt, China hat da eine ganz bestimmte, auch recht unglückliche Rolle und China ist auf jeden Fall Konfliktpartei. Also China steht ganz klar mehr auf pakistanischer Seite. Das sieht man an den Äußerungen, das sieht man an den Lieferungen von Militärtechnik zum Beispiel, die aus China kommt, also zum Beispiel auch Kampfflugzeuge, die aus China kommen. Die Pakistaner haben sehr viel chinesische Technik, auch Hightech, Elektronik. Es ist sehr viel China und China selber investiert auch viel Geld in Pakistan. Pakistan gehört zum Beispiel auch zu dieser Seidenstraßeninitiative, ist eine Wirtschaftsinitiative der Chinesen, die aber vor allen Dingen machtpolitische Gründe hat. Pakistan ist ganz klar näher an China als Indien.
China scheidet also als Vermittler aus. Welche Position nehmen da andere internationale Mächte ein?
Auch die USA haben sich zu Wort gemeldet. Das war ganz interessant. Der Vizepräsident J.D. Vance, der war gerade in Indien vor gut 2 Wochen. Kurz danach ist dieses Attentat passiert. Und Vance hatte damals noch gesagt, von uns aus Washington bekommt er zukünftig keine Ratschläge mehr, er wird nicht mehr belehrt. Das war natürlich so ein Seitenhieb auf die Biden-Regierung zuvor. Aber er hat sich nochmal zu Wort gemeldet nach diesem Anschlag und da hat er zur Mäßigung aufgerufen.
Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens.
Ja, diese Aussage von J.D. Vance, die war ja vor den Militärschlägen und der hatte damit ja offenbar die Inder nicht stoppen können. Es ist jetzt so, das Weiße Haus hat sich nochmal geäußert. Der Präsident Trump hat gesagt, dass er das bedauerlich findet und eine Schande, dass die beiden Staaten jetzt aufeinander losgehen. Und er sei ja mit beiden befreundet, gut befreundet. Und wenn er irgendwie helfen könnte, dann würde er das tun. Also ob das jetzt tatsächlich ein Angebot zur Vermittlung war oder nur dahingesagt, das weiß man bei Donald Trump natürlich nicht. Es gehen weiter Bemühungen zu schlichten und weiter Bemühungen, jetzt die Pakistaner zu stoppen. Die Rolle der Chinesen ist ohnehin sehr schwierig. Die haben sich auch zu Wort gemeldet nach den indischen Militärschlägen und haben auch gesagt, sie sind gegen alle Formen von Terrorismus, haben aber Pakistan nicht wirklich verurteilt oder haben auch nicht Indien in der Behauptung unterstützt, dass das Terrorcamps gewesen seien, die da attackiert wurden in Pakistan. Das heißt, China hat da eine ganz besondere Rolle, weil China einfach auch Konfliktpartei ist in Kaschmir.
Mhm. Und gibt's da auch eine europäische Position, also von der EU?
Die EU hat sich auch zu Wort gemeldet in Person der Außenbeauftragten Kaya Kallas, aber die hat zur Mäßigung aufgerufen, die hat aufgerufen zur Deeskalation. Die EU hat eher eine schwache Position im Augenblick. Erstens mal wirft man der EU auch vor, und das merkt man auch, wenn man hier mit Außenpolitikern spricht in Neu-Delhi, dass sie eigentlich gerne belehren, dass sie es immer besser wissen, dass sie ihre eigenen Rezepte immer mitbringen. Und da hat ja auch gerade der indische Außenminister was ganz Spannendes dazu gesagt.
When we look out at the world, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem.
We want partners, not preachers. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe gerade auch den Sprecher des Außenministeriums dazu gefragt und der hat dann auch gesagt, ja, also das ist schon sehr Richtung Europa gerichtet, was der Außenminister Indiens da gerade gesagt hat. Und dann hat sich überraschenderweise auch noch Wladimir Putin angekündigt in Neu-Delhi. Es gibt noch kein Datum für den Besuch, aber jetzt konkret im Zusammenhang mit diesem Konflikt hat er sich bei Narendra Modi, seinem Freund, wie er ihn nennt, gemeldet und hat offenbar vor, da auch noch möglicherweise irgendwie einzuwirken in diesem Konflikt. Bei den Russen ist es schwer zu sagen, was die wollen. Also die haben engere Beziehungen zu den Indern, schon traditionell. So 60-80% der indischen Militärtechnik stammt aus Russland. Gleichzeitig haben sie nicht so gute Beziehungen zu den Pakistanern und die Beziehungen zu China sind auch wieder ein bisschen schwieriger, sagen wir mal so. Aber insofern ist überhaupt die Frage, ob die Russen in diesem Konflikt ernst genommen werden als Vermittler. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man den Kontakt zu Indien nicht abreißen lässt. Putin sieht, dass Indien so langsam ein bisschen wegdriftet. Lange Zeit waren die relativ dicke, um es mal vorsichtig zu sagen, eben weil die Russen den Indern Militärtechnik geliefert haben. Und interessanterweise haben die Russen jetzt gerade wieder angekündigt, sie liefern doch noch unerwartet Munition an die Inder. Jetzt gerade im Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt. Das heißt, die wollen einfach diesen Kontakt zu Neu-Delhi nicht abreißen lassen.
Jetzt hat Indien ja von Dienstag auf Mittwoch diese Luftschläge auf Pakistan ausgeführt. Pakistan wiederum hat schon Vergeltung angekündigt. Es gibt immer wieder Berichte von Schusswechseln. Wenn die Lage zwischen diesen beiden Atommächten, Pakistan und Indien, eskaliert. Mit vielleicht auch einer indirekten Involvierung der Mächte USA, Russland und China. Was würde das bedeuten für die aktuelle Weltlage?
Das wäre eine Katastrophe natürlich. Die Frage ist ganz einfach, wie weit geht die Eskalation? Indien hat auch schon angefangen, Pakistan gewaltig unter Druck zu setzen. Und die Frage ist, wie wird Pakistan reagieren? Es will, glaube ich, keiner in der Region, Indien nicht, Pakistan nicht und auch China nicht, dass das zu einem Atomkrieg wird. Potenziell kann das aber passieren. Man kennt auch die Logik von Eskalation, von Schlag und Gegenschlag, dass quasi immer was zurückkommen muss. Und man weiß auch, dass das eine Eigendynamik entwickeln kann, dass man es vielleicht irgendwann gar nicht mehr so richtig stoppen kann. Der pakistanische Botschafter in Moskau, der hat gesagt, uns steht das komplette Arsenal unserer Waffen zur Verfügung.
We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear.
Für die Menschen vor Ort gibt's ja auch schon ganz konkrete Auswirkungen durch die gerade sehr angespannte Lage. Nach dem Terroranschlag im April hat die indische Regierung den sogenannten Indus-Wasservertrag ausgesetzt. Warum ist dieser Vertrag so wichtig? Was regelt er?
Der ist wichtig, weil er im Prinzip sagt, wie das Wasser im Indus behandelt wird von Indien und Pakistan. Dazu muss man wissen, die Zuflüsse des Indus werden von Indien kontrolliert. Die sind nämlich da oben in Kaschmir, in Jammu und Kaschmir, in dieser Region. Der fließt runter nach Pakistan und ist im Prinzip für 70-80% der Wasserversorgung von Pakistan wichtig. Das heißt, Indien sitzt an der Quelle, Indien kann das beeinflussen und Pakistan ist davon abhängig. Und das war ein Vertrag, der ist unter großen Mühen geschlossen worden, unter Vermittlung der Weltbank. Im Jahr 1960 war das schon. Und der hat ganz viele Konflikte überstanden. Ganz viele, auch Kriege zwischen beiden hat er überstanden. Und jetzt hat Indien gesagt, wir legen den auf Eis. Der ist nicht mehr für uns gültig. Und das heißt im Prinzip, die Inder können mit dem Wasser oben am Indus machen, was sie wollen. Manchmal kommt zu viel Wasser, manchmal kommt zu wenig Wasser. Weiter unten ist es schon so, die Leute laufen durchs fast ausgetrocknete Flussbett, weil oben Wasser angestaut wird. Und solange Wasser angestaut wird, kommt unten eben weniger an. Und das ist etwas, was die Pakistaner massiv irritiert und wo die auch gesagt haben, wenn es tatsächlich so ist, dass bei uns kein Wasser ankommt, dann ist das für uns ein kriegerischer Akt, den er durchführt. Und es gab tatsächlich Aussagen vom indischen Wasserminister, der hat gesagt, es wird keinen Tropfen Wasser mehr für Pakistan geben. Und dann hat ein pakistanischer Politiker, Bilawal Bhutto Zardari, der ehemalige Außenminister, gesagt, entweder fließt unser Wasser den Indus hinunter oder ihr Blut, also das Blut der Inder.
Jetzt gab es vorgestern diese Luftschläge von Indien auf Pakistan. Welche Reaktionen aus Pakistan sind jetzt zu erwarten? Wie geht das weiter?
Also wir können einen Gegenschlag erwarten aus Pakistan, der ist auch angekündigt worden vom pakistanischen Premier persönlich, dass sich Pakistan rächen wird für diesen Angriff. Wie dieser Gegenschlag aussehen wird, wie diese Vergeltung aussehen wird, das wissen wir nicht. Und wann der passieren wird, wissen wir natürlich auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass als Ziel die indische Armee ausgesucht werden wird. Wir haben im Moment, und wir haben jetzt gerade Donnerstagvormittag, eine extrem unübersichtliche Lage wieder seit 2-3 Stunden. Die Inder greifen Pakistan offenbar mit Drohnen an, israelischer Produktion. Es sind auch welche abgeschossen worden. Das heißt, 25 sind sie im Moment. Das werden sicher noch mehr werden. Die Inder haben gerade gesagt, dass sie die pakistanische Luftabwehr an einigen Orten ausgeschaltet haben. Das heißt, das geht gerade weiter. Das sieht aus nach einer weiteren Eskalation.
Also das klingt schon so, als würden derzeit die Zeiger auf Eskalation stehen in der Kaschmir-Region. Siehst du aktuell noch irgendeine Chance, wie es zumindest mittelfristig eine friedliche Lösung geben könnte?
Ich glaube, diese friedliche Lösung kann es geben, aber dafür muss diese Eskalationsspirale gestoppt werden. Wir sehen eben gerade, es schaukelt sich hoch, es gibt einen Angriff, es gibt Gegenangriff, noch einen Angriff. Und wenn das weitergeht, frage ich mich, wann das tatsächlich aufhört. Ja. Es ist auch nicht ganz klar, jetzt auch nach dem Angriff auf die Terrorcamps, was eigentlich noch die Ziele der Inder sind, wenn sie jetzt auch die pakistanische Luftabwehr attackieren. Das heißt, möglicherweise geht es auch darum, einen pakistanischen Angriff auch abzuwehren, also quasi die Pakistaner schwächer zu machen, wenn sie Indien angreifen wollen. Aber auch das ist unklar. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass jetzt hier eingehakt wird. Hört auf, stoppt damit und kommt wieder zurück an den Verhandlungstisch. Das ist das eine. Das zweite ist, was ist mit dem Kaschmir-Konflikt, der ja auch immer zwischen den beiden Ländern steht. Und da ist es so, ich sehe keine gute Lösung für diesen Konflikt, außer dass man ihn einfriert. Ich sehe nicht, dass mit den Regierungen in Islamabad, also in Pakistan und in Neu-Delhi in Indien, im Augenblick irgendwas zu erreichen wäre, irgendeine Lösung für Kaschmir, eine gemeinsame Verwaltung oder irgendwas in dieser Idee, was zu einem dauerhaften Frieden führen würde. Also ich glaube, das Allerbeste, was Kaschmir passieren kann, ist tatsächlich, dass der Konflikt eingefroren wird.
Peter, vielen Dank dir.
Sehr gerne, Victoria.
ARD-Neu-Delhi-Korrespondent Peter Hornung hat uns erzählt von den vielschichtigen Hintergründen des Kaschmir-Konflikts. Aktuelle Informationen aus der Region findet ihr auf tagesschau.de/Kaschmir und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Autor der heutigen Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Jasmin Brock und Nicole Dienemann. Produktion Christine Frei, Viktor Weresch, Regina Stärke und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Und der heutige Podcast-Tipp: 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Zum Beispiel, was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob die wirklich krank sind? Oder warum wird die Pollensaison immer länger? 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und auch den Link dorthin findet ihr nochmal in unseren Shownotes.